Vis-à-vis.
Frau Kohlrausch, die Energiepreise steigen seit Monaten enorm. Man sieht eine Energiepreisexplosion. Was hätte die Ampelregierung aus Ihrer Sicht anders machen können, um die Menschen zu unterstützen?
Na, es gab ja eine sehr lange Debatte darüber, ob man die Energiepreise drosselt, und hat sich am Ende des Tages ja auch auf die Gaspreisbremse geeinigt. Wäre, glaube ich, gut gewesen, da schneller zu sein. Ebenso ist es ja so, dass es jetzt mit dem Bürgergeld, was ja einerseits dann doch relativ schnell auch durch den Bundesrat gegangen ist, aber eben ein Inflationsausgleich. Man muss dazu sagen, die Inflation wird ja gerade für die unteren Einkommen ganz wesentlich getrieben durch die gestiegenen Energiepreise. Und dieser Inflationsausgleich im Bürgergeld kommt ja aber eben auch erst im Januar. Das heißt, auch da wäre es gut gewesen, einfach schneller zu sein.
Inflationsausgleich, höre ich daraus, dass Sie das kritisieren und sagen, zu wenig?
Genau, also das ist das eine. Also das eine ist zu sagen, also wenn man diesen Inflationsausgleich macht, hätte man das eher machen müssen, weil die Inflation fängt ja nicht erst am 1. Januar 2023 an. Und das zweite ist, dass es beim Bürgergeld meines Erachtens nicht reicht zu sagen, wir machen nur einen Inflationsausgleich. Also es gibt Berechnungen, die sagen, na, diese Steigerungen beim Bürgergeld bilden das schon ganz gut ab, aber darüber hinaus hat zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband, der sich sehr viel damit beschäftigt, schon vor der Inflation gesagt, dass das Bürgergeld nicht armutsfest ist und eigentlich so gut 200 Euro mehr sein müsste. Das heißt, was jetzt abgebildet wird durch die Erhöhung des Bürgergeldes, ist zwar der Inflationsausgleich, aber eben nicht die Bedarfe, die eigentlich schon vorher über dem lagen, was im Bürgergeld abgebildet wird.
Was bedeutet das für die Armut in Deutschland?
Wir haben uns die Zahlen der Entwicklung der Armut in unserem Verteilungsbericht bis vor der Krise angeguckt. Es geht leider nicht, weil wir keine aktuelleren Zahlen hatten bis zur Krise. Und da haben wir gesehen, dass aber auch schon vor der Krise, also 2019, die Zahl der Menschen, die arm sind, auf einem Höchststand waren, 16,8% der Bevölkerung. Und auch die Zahl der sehr Armen ist auf einem Höchststand, ebenso wie die sogenannte Armutslücke. Damit beschreibt man die Summe, die Menschen eigentlich bräuchten, damit sie nicht mehr arm sind, was ihnen also sozusagen fehlt, um die Grenze zu erreichen, um nicht mehr arm zu sein. Und all das ist auf einem Höchststand gewesen, bereits vor der Krise. Und dann haben wir mit Befragungen, die wir selber machen, zumindest Erwerbspersonen befragt, wie sehr sie betroffen sind, durch erstmal natürlich die Corona-Krise und dann aber auch durch die gestiegenen Energiepreise. Das haben wir das letzte Mal im April diesen Jahres gefragt. Und da haben wir gesehen, die unteren Einkommen, die also schon vor der Krise stärker von Armut bedroht waren oder sehr belastet waren, die sind besonders stark auch nochmal von diesen Krisen betroffen. Und deshalb ist meine Befürchtung schon, dass sich die Armut im Zuge dieser Krisen auch nochmal verfestigen wird.
Ich bekomme das derzeit im Bekanntenkreis mit. Gerade die Energiepreise sind ein großes Thema, die Rechnungen, die ja derzeit reinflattern. Da würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wie sollen die Menschen das derzeit stemmen können?
Ja, also wir sehen in unseren Daten auch, dass die Belastungen, die finanziellen Sorgen und Belastungen sehr groß sind. Das heißt, die Menschen können es teilweise nicht stemmen. Insofern kann ich da jetzt auch keinen Ratschlag zu geben, wie die das individuell lösen, die Menschen. Aber ich verstehe und kann nachvollziehen und sehe das auch in unseren Daten, dass es eben auch für die mittleren Einkommen wirklich eine große, als große Belastung wahrgenommen wird.
Wie ist das bei Ihnen beispielsweise im Bekanntenkreis, im Institut? Ist das auch ein großes Thema?
Naja, dazu muss man sagen, dass wir, glaube ich, Gehälter zahlen, die Menschen es natürlich schon auch merken. Ne? Klar ist es ein Thema, aber es bringt sie nicht an die Existenzgrenze. Und das ist ja eben auch ein Punkt. Ne? Also man muss dazu auch sagen, dass wir gerade in diesem unteren Segment, auch in den Jahren vor diesen Krisen, nicht so starke Lohnsteigerungen hatten. Wir hatten bei den mittleren Einkommen ganz ordentliche Lohnentwicklung, Gehaltsentwicklung, also dass die eben auch also in gewisser Weise weniger bedroht sind als die unteren Einkommen, die eben von diesen positiven Entwicklungen vor der Krise auch weitestgehend abgekoppelt waren. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass meine Mitarbeiter im Institut eher zu diesen mittleren Einkommen gehören, die auch eine ganz gute Gehaltsentwicklung hatten, sodass das eben jetzt keine unmittelbare existenzielle Bedrohung ist, was sie erleben. Und damit möchte ich einfach nur sagen, natürlich hat auch die Lohnpolitik was damit zu tun. Ja, also eine Antwort muss auch sein, darüber nachzudenken, wie können wir einfach auch eine stabile Lohnentwicklung in diesen Zeiten gewährleisten, um die Menschen vor diesen Belastungen zu schützen. Denn das ist ja ganz klar, sicherlich kann man durch staatliche Interventionen und Hilfen gerade für die unteren Einkommen da nochmal zusätzliche Unterstützung leisten. Aber auch den Menschen ist es total wichtig, dass sie sich durch ihre eigene Arbeit vor diesen Belastungen schützen können und durch ihre eigene Arbeit sich soziale Sicherheit eben selber auch erarbeiten können. Das ist, bietet dem Menschen natürlich auch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl und einen anderen Schutz.
Die derzeitigen Krisen, wie wir sie momentan erleben, sind ja unter anderem ja die steigenden Energiepreise. Gibt es da auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit in Ihrem Institut? Also legen Sie beispielsweise neue Forschungsthemen auf?
Ja, das ist schon unsere Aufgabe, dass wir versuchen zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade. Und wir haben ja diese Erwerbspersonenbefragung, mit der wir wirklich sehr schnell ins Feld gehen, wo wir alle Erwerbspersonen befragen. Das heißt, es sind nicht nur Menschen, die arbeiten, auch die, die theoretisch den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber aus verschiedenen Gründen gerade nicht arbeiten, weil sie in Elternzeit sind oder erwerbsunfähig sind oder auch arbeitslos sind. Die befragen wir regelmäßig und da fragen wir natürlich auch nach Belastungen durch die Krise. Und was wir aber auch fragen ist, was macht das eigentlich mit ihrem Vertrauen zum Beispiel in staatliche Institutionen oder in die Demokratie oder wie zufrieden sind sie eigentlich mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung? Das heißt, wir versuchen schon auch auf aktuelle Herausforderungen, auch natürlich in unserer Forschung zu reagieren.
Da würde mich natürlich auch ganz besonders interessieren, gibt es da schon erste Ergebnisse? Also kann man beispielsweise schon erkennen, welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat, diese derzeitigen Krisen?
Ja, also man kann, glaube ich, so ganz grundsätzlich ein paar Zusammenhänge aufzeigen. Wir sind jetzt gerade wieder im Feld und haben die aktuellen Zahlen zur Einschätzung des Krisenmanagements und damit eben auch der jüngsten Entlastungspakete noch nicht. Aber wir haben auch schon in der Corona-Krise gesehen, dass Institutionenvertrauen bei diesen Menschen, die besonders stark belastet sind, geringer ist. Und wir haben gesehen, dass Krisen oder finanzielle, also reale finanzielle Belastungen, wenn die Menschen beschreiben, sie haben Einkommenseinbußen, aber auch wenn sie einfach Sorgen haben, weil sie sich einfach Sorgen machen um die Zukunft und ihre eigene finanzielle Zukunft, dass das generell zu einer gewissen Entfremdung vom politischen System führt. Und wir haben auch gesehen, dass Menschen, die entfremdet sind von diesem politischen System, also zum Beispiel staatlichen Institutionen wenig vertrauen, dass die tendenziell auch anfälliger sind für Verschwörungserzählungen, sowohl im Hinblick auf die Corona-Krise als auch im Hinblick jetzt auf den Ukraine-Krieg. Das heißt, da ist ein Potenzial, diese Gesellschaft zu verunsichern. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, da genau hinzugucken. Man könnte sich ja jetzt auf den Standpunkt stellen, naja, also Armut ist ein Problem für die, die arm sind, aber für den Rest der Gesellschaft nicht. Das halte ich für einen absoluten Fehler. Ich glaube, dass diese Armut generell dazu, also das Potenzial hat, Gesellschaften auch zu destabilisieren. Und damit trifft es eben nicht nur die, die unmittelbar von Armut betroffen sind, wobei das natürlich auch schon schlimm genug ist. Denn wie gesagt, wir haben hier einen Höchststand von Armut. Und gerade wenn wir dann überlegen, dass da natürlich auch häufig Alleinerziehende zum Beispiel von betroffen sind, dass also auch Kinder in armen Haushalten aufwachsen, also dass dann auch eben in die Erfahrungen sind, die sozusagen weit in die Zukunft hineinreichen, dann ist das schon ein Problem. Zumal wir auch sehen, dass Armut eben nicht nur erstmal materielle Not beschreibt, das natürlich auch, aber dass es alle Lebenslagen.
Beispielsweise?
Auch zum Beispiel Vertrauen in Demokratie, aber auch natürlich Gesundheit. Das wissen wir auch aus anderer Forschung. Wir wissen, dass arme Menschen auch zum Beispiel seltener in Urlaub fahren können oder also nicht in Urlaub fahren können, dass sie sich nicht ausreichend neue Kleidung kaufen können, dass sie ihre Wohnung zum Beispiel nicht ausreichend heizen. Das wird sich sicher nochmal verstärkt haben durch die jetzige Energiekrise. Und das, gerade wenn da Kinder in solchen Haushalten wohnen, kann man sich vorstellen, um was die alles eigentlich beraubt werden an Erfahrungen, die Kinder eigentlich machen können sollten.
Frau Kohlrausch, ich würde gerne mit Ihnen nochmal in die Zukunft schauen. Ich habe kürzlich mit Herrn Fratscher gesprochen, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Fratscher hatte eine Prognose abgegeben, dass auch im kommenden Jahr eine Inflationsrate von 7% wahrscheinlich ist. Nun kommt ab dem nächsten Jahr ja unter anderem das Bürgergeld. Es scheint aber so, dass die gesamte Situation nicht einfach wird, gerade für einkommensschwächere Haushalte, genauso aber auch für die Mittelschicht. Was erwarten Sie von den kommenden Monaten vom nächsten Jahr?
Ich glaube, man muss einfach auch nochmal gucken, wie bestimmte Maßnahmen dann konkret ausgestaltet werden und wer davon profitiert. Ich befürchte schon, dass wir auch eine Zunahme von Armut erleben. Und ich bin keine Ökonomin, möchte mich jetzt also zu Inflationserwartungen nicht äußern, aber gehe davon aus, dass diese Belastungen nach wie vor sehr spürbar werden und dass das auch dazu führen kann, dass, ja, dass damit auch das Vertrauen in den Staat, dass er diesen Krisen managt, möglicherweise gefährdet ist. Allerdings haben wir jetzt auch diese Entlastungspakete beschlossen oder die Bundesregierung hat sie beschlossen. Und ich glaube, also ich würde jetzt tatsächlich erstmal abwarten wollen, wie die wirken und wie das von den Menschen auch wahrgenommen wird. Man muss ja schon auch mal positiv sagen, also dieser heiße, angekündigte heiße Herbst hat so nicht stattgefunden. Ich möchte auch nicht so einer Deutung das Wort reden, das ist alles nicht mehr gestaltbar, wir haben ja die Kontrolle verloren und der Staat hat total versagt. So nehme ich das nicht wahr. Mhm. Ich glaube allerdings, also meine Sorge ist schon, dass gerade auf die Allerärmsten nicht so geschaut wird, wie man es machen sollte. Und gerade für die befürchte ich dann eben auch eine Verfestigung ihrer Armut, möglicherweise auch innerhalb dieser Armutslagen nochmal eine Verschlechterung und möglicherweise auch nochmal einen weiteren Anstieg von Armut.
Frau Kohlrausch, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.